Da ist der Westen aber nicht faul und geht noch einen Schritt weiter und sagt nicht, naja gut, hatte ich vorhin schon, darf ich jetzt nicht nochmal bringen. Was darf ich nochmal bringen? Ich darf die Trennung bringen, auf der bestanden wird. Religion ist für Subjekt bestimmt, die Religion darf aber nicht glauben, ihre Gebote und ihre Gedankenwelt sei verbindlich für die Allgemeinheit, fürs Gemeinwesen. Da erinnere ich mich an eine schöne Geschichte in den 80ern. Es war die Zeit der Raketennachrüstung und da gab es in Deutschland viel Protest, gerade von Christen. Und da hat der Heiner Geißler, übrigens heute ein Mann, der fast zu links für die CDU ist. Damals hat der Heiner Geißler, der war da Kohls Generalsekretär und ein bisschen der Wadenbeißer der Partei, der hat damals gesagt, Glauben gut und schön. Und er ist ja selber gläubig. Aber mit der Bergpredigt kann man keine Verteidigungspolitik machen. Ja, das ist so die Gedankenwelt. Soll der ruhig glauben. Aber zu bedeuten fürs Gemeinwesen darf es nichts haben. Vorschriften für einen Staat dürfen nicht daraus erwachsen. Genau, und an der Stelle ist er schlussfällig. Den habe ich noch vergessen in meiner bisherigen Ausführung. Nämlich, wenn der Staat sagt, okay, ich verzichte ab jetzt darauf, den Bürgern ihren Glauben vorzuschreiben. Ja, das ist die Geburtsstunde der Religionsfreiheit. Endlich dürfen wir glauben, was wir wollen. Wenn der Staat sagt, okay, ich schreibe es nicht vor. Der Staat sagt, ich bin unzuständig für was ihr glaubt. Es klingt so, wie wenn er sich bescheiden machen würde, wie wenn er sich klein macht, der Staat. Tatsächlich ist es das Gegenteil. Der Beschluss, ich bin unzuständig für euren Glauben, heißt, und euer Glaube ist unzuständig für das, was bei mir gilt. Die Trennung ist der Witz. Die Trennung heißt, in der modernen Welt ist die Staatslogik absolut. Nicht Gott ist absolut, sondern der Staat ist absolut. Was bei uns der Staat nötig findet, das gilt. Und da kann man mit keinem Gottesglauben der Welt dagegen anstinken. Das sollen sich die Religionen mal klar machen. Der Staat gilt. Sie sind schmückendes Beiwerk. Als subjektives Technik, sich einen Reim auf die Welt zu machen, wenn man Lust dazu hat. Übrigens eine erwünschte subjektive Technik. Eine vom Staat geförderte, mit Finanzmitteln ausstaffierte, mit Privilegien versehene. Aber doch bloß subjektive Technik, sich einen Reim drauf zu machen. So, und diese Trennung, die ist es, was man im Islam vermisst. Und jetzt heißt die Auskunft, die Trennung, bei uns ist sie vorhanden, bei uns ist es richtig, dort ist es verkehrt. Denen fehlt, was wir haben. Und jetzt kommt der Übergang, den ich gerade schon mit dem Halbsatz angefangen und dann abgebrochen habe, nämlich der Übergang. Und das ist nicht einfach unsere Meinung. Und das ist nicht nur, was wir wünschen, sondern das ist ein Gebot der Geschichte. Das ist objektiv. Das Erfordernis ist ein Zug der Zeit. Dem kommt man nicht aus. Wer sich dem in den Weg stellt oder wer sich dem widersetzt, scheitert. Und da hat der Spiegel eben diese schöne Geschichte, die muss ich jetzt vorlesen, das ist ein Teil aus dem Artikel. Das geht so. Da wird die Aufklärung zum Geschichtsprozess und das Ergebnis der Aufklärung zum Ziel der Geschichte erklärt. Auch im Westen heißt es da, auch im Westen ist die Demokratie nicht vom Himmel gefallen. Nicht zuletzt das traumatische Erlebnis des religiös inspirierten 30-jährigen Krieges im 17. Jahrhundert trug viel zur Aufklärung bei und damit zur Trennung von Religion und Staat. Eine ähnliche Entwicklung hat der Nahe Osten im letzten halben Jahrtausend nicht erlebt. Weder einen Religions- oder Konfessionskrieg von der selbstzerstörerischen Art des 30-jährigen Krieges, noch eine intensive Diskussion um die Trennung von Religion und Politik, dem Kernstück eines säkularen Staates. Also, die Geschichte ist deswegen ein bisschen ulkig und wert, dass man sie noch ein bisschen bespricht, als sie auf der einen Seite ein Dokument ist, wie leicht Autoren den Geschichtsverlauf zu einer sinnvollen Entwicklung erklären können, Wenn man sich nur dessen sicher ist, was rauskommen soll, wir nämlich, unser Westeuropa, dann ist der 30-jährige Krieg ein Stück Aufklärung. Bitte, wenn der 30-jährige Krieg was ist, dann ist er ein Fall vom Gegenteil. Das war ja gerade ein Konfessionskrieg. Das war ja gerade der Fall, den man dem Islam unterstellt und ihn übrigens dort nicht genug findet. Das war ja gerade ein Krieg, da haben die einen Landesfürsten gesagt, ich bin evangelisch, ich bin katholisch, die Katholischen können weg, damit das Reich gerettet wird. Umgekehrt, die Evangelischen können weg, damit das Reich gerettet wird. Ein Krieg, der gerade nichts mit Toleranz und Relativierung der Religion hatte, sondern gerade das pure Gegenteil, so der wird als nützlich befunden. Warum? Weil er hat zum jetzigen Zustand geführt. Hat er wirklich? Hat der 30-jährige Krieg zu unserem Zustand geführt? Ja, da merkt man halt, was das für ein Gedanke ist mit der Geschichte. Die Geschichte ist ein einfaches Beweismittel. Irgendwie ist hinten das rausgekommen, also muss er auch irgendwie ein Bestandteil des Entwicklungsprozesses gewesen sein. Dass der 30-jährige Krieg erst einmal zu ganz anderem Zeug geführt hat, nämlich überhaupt nicht zur Religionsfreiheit, sondern dazu cuius regio, eius religio, dass er dazu geführt hat, dass der Landesherr sagt, wie die Religion in seinem Territorium ist. Dass er überhaupt nicht zur Toleranz geführt hat, sondern zur Auflösung des Reiches. Dass er auch nicht zu einem modernen Reich geführt hat, sondern zur Zersplitterung der Kräfte. Alles vollkommen gleichgültig. Das Endergebnis steht ja fest, also war es ein sinnvoller Prozess dorthin. Und jetzt blicken wir in den Nahen Osten und entdecken Folgendes. Der Islam mit seiner fanatischen, intoleranten Religion hat zu den nötigen Religionskriegen nicht gebracht. Ihm fehlt das Trauma, das Große, aus dem er gescheit wird. Die waren zu tolerant. Also das fehlt ihnen, das muss her. Ein Trauma brauchen sie, das ihnen die Augen öffnet. Ein schönes Argument für den ein schöner Fall von der Gewalt in der Geschichte an quasi die Gewalt zum Hilfsmittel der Vernunft zu erklären. Also ein gescheites selbstzerstörerisches Trauma, so wie unser 30-jähriger Krieg, fehlt denen. So wie sie nämlich sind, haben sie keine Einsicht in die Unhaltbarkeit ihrer verkehrten Denkweise. Da merkt man was. Was wir hier vor uns haben. Wirklich, jetzt habe ich ein bisschen über Religion, über die Trennung von Staat und Religion, über Aufklärung geredet. Alles hochintellektuelle Geschichten. Aber was ist es in der Sache? Lupenreines imperialistisches Bewusstsein. Sich ein Bild von den anderen machen. Des Inhalts. Die sind in einer uns bedrohenden Denkweise befangen. Und die können die Denkweise von sich aus gar nicht überwinden. Ihnen fehlt nämlich das besagte Trauma. Sie müssen von außen befreit werden. Man muss sie gescheit machen, man muss ihnen beibringen, was die Vernunft verlangt. In der Sicherheit, dass sie von sich aus nicht draufkommen können. Da merkt man, wer so weit ist mit seinem Gedanken, der hat alle Kriege, die der Bush oder sonst irgendeiner Koalition dort unten anzettelt, schon legitimiert. Eigentlich mit einem Auftrag versehen, nämlich dem kulturellen Fortschritt zu dienen. Der Gedanke, der Islam ist eine vorsintflutliche Religion, die hat nicht eingesehen, wie die heutige Zeit funktioniert. Das ist eine Fassung, die zu den neuen Barbaren zu erklären. Die zu denen, gegenüber denen wir zu allem berechtigt sind. Weil sie ja keine Kulturträger sind wie wir. Wir sind das Telos der Geschichte. Der Maßstab, an dem sich die Welt zu messen hat, die sind die Abweichung. Intellektuell gesehen Und da komme ich später nochmal drauf zurück, ein unheimlich primitives Verfahren. Nämlich einfach ein Vergleich, ein Systemvergleich, den man zu seinen eigenen Gunsten anstellt. Man schaut in die Welt, sagt, woanders ist es anders, also verkehrt. Das ist eigentlich der ganze Gedanke. Den ganzen Gedanken kann man an dem komplizierten Zeug abziehen, wie ich es jetzt gemacht habe. An der Religion, an der Aufgeklärtheit, am Grad der Aufgeklärtheit der Religion. Aber man kann es auch primitiver haben, wenn man erstmal klar ist, wie primitiv der Gedanke geht. Man kann auch sagen, die tragen ein Kopftuch und das für eine Beleidigung unserer Gebräuche halten. Man kann auch sagen, die schächten, anstatt ordentlich zu schlachten. Die Schafe. Man kann sagen, bei denen muss man die Schuhe ausziehen und in Strümpf rumlaufen. Und alles ist gleich gut, weil das Argument überhaupt durch einen Vergleich gegeben ist. So primitiv funktioniert imperialistisches Bewusstsein. Allerdings, ganz wichtiger Punkt an der Stelle, auch nur das imperialistische Bewusstsein der Massen. Was ich erläutert habe, ist das Feindbild. Und das Feindbild ist immer auch ein Betrug der Bevölkerung, weil der Grund der Feindschaft ist es nicht. Regierungen haben Feinde. Und die Feindschaft, die sie gegen andere Mächte und Staaten und ihre Ambitionen haben, haben ihren Grund in ihren eigenen Interessen. Wenn der George Bush, der W, wenn der im Irak, den Irak überfällt, die dortige Staatsmacht beseitigt, dann ist es noch nicht mal ein Geheimnis, dass es das Anliegen Amerikas ist, den Nahen Osten unter seine militärische Kontrolle zu bringen. Da werden mancherlei Argumente dann angeführt, wegen der wichtigen geostrategischen Stellung der Region, wegen des Öls als dieses wichtigsten geostrategischen Rohstoffs der kapitalistischen Welt. Es ist gar kein Geheimnis in dem Sinn. Dennoch würde Bush sagen, wir wollen den Nahen Osten beherrschen und wir wollen es nicht dem Saddam Hussein überlassen, ihn zu beherrschen. Wir wollen die Kontrolle übers Öl und wir wollen nicht diesen Staat, der da groß und mächtig werden will, die Kontrolle übers Öl überlassen. Wir wollen die militärische Vormacht des Globus sein und uns von niemandem relativieren lassen. Würde er das sagen? Und übrigens, in gewisser Weise wird es ja gesagt, wenn er sagt, die haben Massenvernichtungswaffen. Ja, mich interessiert es jetzt nicht, ob sie die haben oder nicht. Ich will das Argument nehmen. Ich glaube, ich vor einem Jahr hier auch schon mal erzählt. Das Argument, die haben Massenvernichtungswaffen, ist eh schon ein Imperialismusanspruch. Denn die Wahrheit ist ja, wir haben sie sowieso. Amerika klagt die anderen dessen an, dass die anderen Waffen haben, von denen die Amerikaner natürlich die allermeisten haben. Also ist es sowieso die Forderung, ich will herrschen und nicht du. Das als Argument vorgetragen, setzt die eigene Feindschaft, also setzt das eigene feindliche Interesse gegen das andere Interesse, an dem man sich stört, zu einer gewissen Gleichrangigkeit herab. Die wollen was und wir wollen was. Und weil wir dasselbe wollen, deswegen vertragen wir uns nicht. Mein Interesse stört sich an deinem. Wer so auftreten würde, der würde ja der Welt wirklich die Frage vorlegen, ist mir dein Interesse lieber als dessen Interesse? Also, der Grund der Feindschaft sind nationale Interessen. Vorgetragen wird die Feindschaft mit einem Feindbild. Und ein Feindbild ist das Dementi von Interesse. Es ist das Dementi von Interesse in einer Hinsicht, in dem was eigentümlichst passiert. Man macht sich nämlich ja, an einen Unsinn. Man macht sich an eine immanente Kritik des Feindes. Das ist ein Unsinn deswegen, weil wenn man einen Feind hat, den will man fertig machen. Den will man doch nicht kritisieren. Ein Feind kritisieren ist der reine Blödsinn. Warum soll man einen Feind kritisieren? Der ist im Weg und der gehört weg. Aber kritisieren so im Sinn von, du machst was verkehrt. Bis hin zum Ton, ich wüsste was, wie du es besser machen könntest. Ja, dem Nahen Osten fehlt Demokratie, sagt der Bush. Ja, immanente Kritik. Nicht im Sinn von, du störst mich, da komm nämlich ich mit meinen Ansprüchen noch drin vor, sondern du bist verkehrt und zwar in deinem eigenen Sinn. Das ist ein Feindbild. Man gibt sich so, als würde man den Gegner immanent kritisieren und sagen, du bist ein verkehrter Staat, nicht weil du mich störst, sondern an und für sich. In deinem eigenen, in der Hinsicht dessen, woraus bei dir selber ankommen müsste, bist du falsch. Bei dir stimmt das Verhältnis von oben und unten, bei dir stimmen die Werte, bei dir stimmen die Staatsziele nicht. Nicht wegen mir, sondern wegen dir selber. Weil du verkehrt bist, habe ich das Recht, dich zum Rechten zu bringen. Weil du verkehrt bist, habe ich die überlegene Position. Nämlich nicht, ich bin Partei und du bist Partei, sondern ich bin Schiedsrichter und du bist Partei. Was ist jetzt eigentlich der Maßstab? Der wahre Maßstab dieser scheinbar immanenten Kritik. An was wird der andere Staat eigentlich gemessen? Soll jetzt ein bisschen allgemeiner ausfallen als an unserem Verhältnis von Religion und Politik. Ja, das war jetzt vorhin erledigt. Das ist ja ein solches Messen. Insgesamt, universell gedacht, ist die Messlatte ein gelungenes Verhältnis von unten und oben. Ein gelungenes Verhältnis von Staat, der regiert, und Volk, das sich gern regieren lässt. Die ideelle Messlatte ist, bist du eine gelungene Nation? Sind die Menschen bei dir frei, wenn sie gehorchen? Liegt bei dir eine Harmonie von Unterordnung und Freiheit vor? Das ist der Gedanke. Und die Prüfung, die an der Messlatte passiert, die ist überhaupt nicht mehr immanent. So wenig wie alles, was ich vorhin erzählt habe. Da wird nicht gesagt, und wie sind denn die Leute zufrieden unterm Saddam? Wie gern tragen die Frauen in Afghanistan ihre Burka? Da müsste man ja quasi an Demoskopen hinschicken. Mal Meinungsumfragen machen. Da wird nicht mehr die Prüfung, wie gelungen das Verhältnis ist, die wird... Die Messlatte ist das gelungene Verhältnis von unten und oben. Von würdiger Herrschaft und freiem Gehorchen. Das Ideal von Nation ist die Messlatte. Ihre Ausfüllung ist dann überhaupt nicht mehr immanent, sondern es ist einfach so, wie es bei uns ist, ist das Maß und bei euch wird gemessen. Deswegen sind Feindbilder so einfach. Bei uns herrscht Freiheit. Unsere Bürger, wenn sie gehorchen, gehorchen gern. Woanders herrscht Unterdrückung. Ja, ist ja schon mal klar, dass jeder moderne Krieg eine Befreiungsaktion für andere Völker ist. Jeder moderne Krieg wird um der Freiheit derer, gegen die der Krieg geführt wird, willen angezettelt. Auswärts. Auch ein schönes Ding, es gibt immer die Frage, ist denn jetzt das eigentlich ein Gesetz, dass Demokratien nur gegen Diktaturen Krieg führen, oder war das bloß bisher so? Ja, es gibt solche Debatten. Die Wahrheit ist ja ganz einfach. Es ist nicht so, dass Demokratien nur gegen Diktaturen Krieg führen, sondern es ist so, dass all die Staaten, gegen die Demokratien Krieg führen, Diktaturen sind. Und zwar dadurch, dass sie unsere Feinde sind, werden sie Diktaturen. Die werden nicht unsere Feinde, weil sie Diktaturen sind, sondern dadurch, dass sie unsere Feinde sind, werden sie Diktaturen. Es ist ganz billig. Du schaust in ein anderes Land, dessen Legitimität, wo du die Legitimität der Herrschaft bestreitest. Und was siehst du? Lauter Gewalt, Unterdrückung, volle Gefängnisse, drakonische Richter,
bestochene Parteien.
Kein Wunder, die gibt's ja wirklich überall. Staaten sind doch gar nichts anders als Gewalten über ihre Völker. Der Unterschied ist doch bloß, attestiere ich dieser Gewalt den guten sittlichen Auftrag? Attestiere ich dieser Gewalt, dass sie fürs Gute zwischen oben und unten zuständig ist? Wenn ich ihr das Gute attestiere als Auftrag, ja, dann sind volle Gefängnisse ein Beweis dafür, dass die Leute verlottert sind. Attestiere ich das Gute, ihr das Gute nicht, dann sind volle Gefängnisse Beweise für die diktatorischen und sadistischen Neigungen der Führer. Es ist ganz billig. Die Frage, ob das Verhältnis von Herrschaft und Beherrschten gelungen ist oder nicht, ist eine verlogene Frage, weil es sowieso bloß eine Deutung ist. Denn Herrschaft und Gehorchen liegt in beiden Fällen vor, in dem, wo du es gut findest und in dem, wo du es nicht gut findest. Die Sache ist wirklich gleich. Und weil sie gleich ist, ist der Satz, bei uns ist es echt. Das gelungene Verhältnis von unten und oben. Bei uns wird der Gehorsam gerne erbracht. Woanders, weil es anders ist, muss er ja wohl erzwungen sein. Und dieser Gedanke, der spinnt sich zu einem richtigen Wahngebilde fort. Wenn man dann feststellt, dass er nicht erzwungen ist, sagt man nicht, ach stimmt, bei denen geht es anders zu und das mögen die Leute auch. Oder an die Regeln haben sie sich auch gewöhnt, wie an die unseren. Können wir doch auch sagen. Die hier gewöhnen sich an Minirock, die dort gewöhnen sich an die Burka. Heißt doch Burka, ne? Diese Verschleierwesen da. Man könnte doch auch sagen, die haben sich halt an das gewöhnt. Nein. Der Minirock ist die Menschennatur. Freier Ausdruck der Individualität. Und die Burka ist Ausdruck der Unterdrückung der Frau. Und wenn die Frauen die Burka, wenn sie dann endlich von den Talibans durch die Amerikaner befreit worden sind und wenn sie die Burka dann nicht runtertun, dann ist es wieder kein Beweis, die wollen das halt. Sondern dann ist es ein Beweis, wie verdorben die Leute sind. Dann ist es ein Beweis, die sind manipuliert. Die müssen von ihren Führern hinters Licht geführt werden. Die müssen zur Zustimmung von was mit unfairen Mitteln gebracht werden, zu dem er doch eigentlich nicht zustimmen kann. Man erklärt die Harmonie zwischen oben und unten, die man auswärts sieht, einfach zu einer unechten. Und wenn man noch einen Schritt weiter geht, wird man rassistisch und sagt, die sind einfach so. Vollkommen der Freiheit entwöhnte Menschen fühlen sich sauwohl in der Unfreiheit und sind das Pendant zu einer diktatorischen Führung. Und es ist noch immer nicht das Argument, na soll man sie in Ruhe lassen, dann sind sie ja glücklich mit ihrem Zeug. Sondern dann ist das Argument, denen kann man überhaupt nur von außen helfen. Das Religionsargument in dem Zusammenhang hat seinen Stellenwert, indem man dort nämlich sagt, die sind fundamentalistisch. Die Menschen sind vielleicht für ihren Staat, sagen wir die Iraner, die sind vielleicht für ihren Staat, aber von einer Definition ihres Ich aus, das überhaupt nie ein freies war. Ja, die haben sich nie von der Nabelschnur des Gemeinwesens befreit, sodass sie dann in einem freien Ja zu ihm zurückfinden. Sondern die sind sozusagen vorsintflutlich durch altmodische Denkweisen immer schon ein- und untergeordnet gewesen. Kennen nichts anders. Macht die Sache aber nicht besser. Und es wird nie zu einer Rechtfertigung der dortigen Verhältnisse. Jetzt der letzte interessante Punkt. Warum ist denn der Unsinn glaubwürdig? Wieso kann man mit dem Scheiß landen? Oder anders. Was ist eigentlich der wahre Anker des Feindbilds? Ja, es ist doch so primitiv gestrickt, wie ich es erzählt habe. Was ist also der wahre Anker? Warum geht das? Der wahre Anker des Feindbilds ist der, dass diese Gedankenkonstruktionen ein Appell an die eigenen Bürger sind. Ein Appell an sie und die Frage an sie, es ist doch so, dass ihr euer Gehorchen für ein Ausfüllen eurer Freiheit haltet. Es ist die Frage, es ist doch so, dass ihr die Lebensumstände, die hier sind, als die euren akzeptiert und wollt. Wenn so ist, dann sind die anderen Verkehrte, welche, die wir nicht dulden brauchen, welche, die unecht sind. Das ganze Feindbild hat ein Argument, das wird nicht gesagt, aber das ist der einzige Gedanke, nämlich, ihr habt doch die Lebensumstände, die hier herrschen, als das Reich eurer Freiheit akzeptiert. Der Staat spielt mit, er beruft sich auf die Unterordnungsbereitschaft der Massen. Er beruft sich auf ein unbedingtes, ungeprüftes Akzeptieren der Lebensverhältnisse, darauf, dass sich die Leute doch eingerichtet haben, dass sie sich von diesem Staat und seiner Gewalt die Lebensbedingungen diktieren haben lassen, dass sie die ganz selbstverständlich als die ihren annehmen und sich versuchen, in ihnen zu bewähren. Diese Selbstverständlichkeit ist es, auf die sich da berufen wird. Es wird in Wahrheit kein einziges Argument gesagt, warum es bei uns schön ist und woanders schlecht. Es wird ja überhaupt nur gesagt, bei uns ist so und woanders anders. Es wird ein Systemvergleich durchgeführt, aber es wird in Wahrheit kein Vor- und Nachteil geprüft. Es wird aufs Ungeprüfte akzeptieren, angespielt. Darauf gesetzt, die Leute werden auf ihr ungeprüftes Akzeptieren festgelegt. Und das Lustige ist, überall dort, wo die Menschen nicht gerade über eine Revolution nachsinnen, wo sie also eine Kritik an ihrem Gemeinwesen haben und der Meinung sind, das tut ihnen nicht gut, überall dort geht es. Überall dort ist die Versöhnung der individuellen Freiheit und des Gehorchen gegenüber den Bedingungen, die einem vorgesetzt werden, überall dort ist die Versöhnung intakt. Und überall dort, wo die Versöhnung intakt ist, sind die Menschen des Wachs in den Händen ihrer Regierung. Sie lassen sich auf jeden Feind lenken, den die Regierung aus ihren Gründen, nicht wegen des Feindbilds, sondern die Regierung aus ihren Gründen ausfindig macht. Sie lassen sich auf jeden Feind orientieren. Sie lassen Hass gegen Feinde abrufen. Obwohl sie noch nicht mal wissen, was die Gründe ihres Staats sind, warum der sich am Feind stört. Übrigens, diese Sorte Sittlichkeit, diese Sorte Versöhnung vom Gehorchen müssen und wollen, dieses hier darf ich, was ich muss, das können die Iraker und die Iraner und die Ägypter von sich auch sagen. Wenn Sie dort nicht gerade mit einem Umsturz befasst sind, sehen Sie die Welt genauso. Dann sind Sie halt der Meinung, dass der Schleier für die Frau die Sittlichkeit ist und was weiß ich was. Wie Sie halt leben, dass man sich 6-mal am Tag gegen Mekka verneigen muss, das ist halt sittlich. Nicht, dass man vor dem Nachbarn Grüß Gott sagt. Das sagen Sie nicht, die sagen Salam Aleikum. Und so weiter, die haben halt ihre Sittlichkeit, aber die ist nichts anderes, nichts Schöneres, nichts Höheres. Auch nur, dass man sich dran gewöhnt hat ans Gehorchen und dass man das Gehorchen als die Ausfüllung seiner Freiheit akzeptiert. Insofern stoßen dann, das ist das Allerabsurdeste, und in jedem modernen Krieg werden ja die Völker reingezogen, insofern stoßen dann wirklich Sittlichkeiten aufeinander. Nochmal, nicht, weil diese Sittlichkeiten sich wirklich nicht vertragen könnten und vor allen Dingen nicht, weil sie sich nicht wenigstens ignorieren könnten, das könnten die locker. Das tun sie ja auch jahrhundertelang, bis der Staat sagt, dieser andere stört. Ja, die Islamis waren übrigens schon 50, 60, 80 Jahre lang so, wie sie jetzt sind. Stören tun sie jetzt. Wenn was unverträglich ist, dann kommt es von den politischen Entscheidungen her, nicht von dem, dass die anders sind als wir. Aber wenn die politische Entscheidung mal gefällt ist, dass der andere Staat stört, dann ist es ein Kinderspiel für eine Regierung, dem Volk zu sagen, schaut sie euch an, wie verkehrt sie sind. Und wie sehr sie das, wie es bei uns zugeht und worum es bei uns geht, bedrohen. Und alle Deppen, die sagen, bei uns geht's wunderbar zu, sehen diese ihre Heimat dann auch bedroht. Ja, ich erzähle mal, ich erlaube mal eine kleine Anekdote, wenn man schon länger im politischen Geschäft ist. Ich bin jetzt 20 Jahre, vor 20 Jahren ziemlich genau, habe ich mal das Glück gehabt, im Fernsehen zu sein. War eine politische Tagrunde, da ging es um die Raketen. Da ging es darum, verteidigen, von wegen verteidigen und so Zeug. Da sagt mir ein FDP-Abgeordneter aus dem fränkischen Raum, sagt mir, Sie trinken doch auch gern Ihr Bier am Abend. Wir lassen uns unsere Lebensform nicht von den Russen wegnehmen. Wenn Sie weiterhin Ihr Bier trinken wollen, müssen Sie auch für Verteidigung sein. Ja, diese Gleichsetzung, so wie du lebst, also so wie du lebst, ja aufs Individuum bezogen, deine Gewohnheiten sind doch das. Unser Way of Life ist es doch, was verteidigt wird. Die Gleichsetzung von Individuum und Staat, wo ich überhaupt mit meinem Biertrinken überhaupt nicht weiß, warum der Staat die Russen nicht aushält. Krieg sagt, der Russe kommt und schafft die Biergärten ab. Ja, so blödsinnig ist es, aber von der ideellen, von der geistigen, intellektuellen Qualität ist dieses ganze Zeug, besser ist es gar nicht. Und wenn es die Leute dann glauben, wenn sie dann wirklich die anderen für unerträglich halten, wirklich sich unwohl fühlen, wenn auf einmal 5 Verschleierte um sie herumstehen. Oder überhaupt Verschleierte auf der Straße für einen Angriff halten. Dann kommt am Schluss, das ist ein Fall von Self-Fulfilling Prophecy, dann kommt am Schluss zu dem Clash of Cultures, die dieser Historiker, der quasi den ganzen kapitalistischen und nationalistischen Unsinn so, Adorno würde ich sagen, enerviert hat, also in die eigenen Nerven eingebildet hat, dass ihm das selbstverständlich ist. Dann kommt es am Schluss zu der Verwirklichung von der Prophezeiung, die der da 93 mit quasi schlafwandlerischer Sicherheit abgegeben hat. Es kommt zum Clash der Kulturen. Ja, wenn die Leute die Feindbilder annehmen, wenn sie bereit sind, sich bedroht zu fühlen von der anderen Lebensart, wenn sie die Lebensart in der Bedrohung der politischen Lage übersetzen und dann aber in jedem Dokument der Lebensart einen politischen Angriff sehen, dann kommt es zu dem Zusammenprall der Kulturen so weit, dass dann auch mal Aktivisten hiesige Moslems auf der Straße belästigen. Dann hast du den Zusammenprall der Kulturen. Aber nur wegen des Ganzen dazwischen. So, jetzt ist mal Schluss fürs Erste.